Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und wir sprechen ja in diesem Podcast sehr, sehr oft über die Kommunikation von Politikern, über die Kommunikation insbesondere der Ampelregierung. Und dann haben mein heutiger Gast und ich uns doch gedacht, wenn schon so viel über Kommunikation gesprochen wird, seit die Ampelregierung in Amt und Würden ist, dann schreiben wir doch mal ein Buch über die politische Kommunikation. Und Jörg Quos, lieber Kollege, Chefredakteur der Funke Zentralredaktion in Berlin, ehemaliger Chefredakteur des Fokus, stellvertretender Chefredakteur, so war das, glaube ich, ne, von der Bild-Zeitung. Und ich habe ein Buch geschrieben, lieber Jörg, und du hattest die Idee für den Titel. Das Buch heißt Der Blabla-Wumms. Und ich frage mich jetzt irgendwie, Blabla-Wumms, da denkt man sofort an Olaf Scholz, aber wer hat eigentlich im Moment das größere kommunikative Problem? Olaf Scholz oder Friedrich Merz?
Ja, das ist eine gute Frage, lieber Lars. Im Augenblick, also wenn man ganz kurzzeitig betrachtet, war es jetzt sicher Friedrich Merz. Aber längerfristig betrachtet hat das größere Kommunikationsproblem der Bundeskanzler. Das ist, glaube ich, klar. Bei Friedrich Merz ist es ja so, dass er immer wieder durch einzelne Äußerungen auffällt. Aber Olaf Scholz begleitet ja seine, wie ich finde, etwas problematische Kommunikation, nicht nur jetzt die letzten Monate im Amt, sondern sein ganzes politisches Leben. Und deswegen hast du ja auch völlig zu Recht einen Großteil des Buches auch auf Olaf Scholz verwandt, weil du ihn natürlich so oft gesprochen hast, dass du auch dieses Thema am drängendsten gesehen hast.
Und wir müssen mal, fangen wir mal an, trotzdem noch mal kurz mit Friedrich Merz, weil das für mich so verblüffend ist und weil du Friedrich Merz länger kennst als ich. Mich würde einmal interessieren, war der tatsächlich früher mal das rhetorische Talent, als das ihn Wolfgang Schäuble ja auch in dem Gespräch beschreibt, das du für das Buch mit Wolfgang Schäuble beschrieben hast? Also offensichtlich muss das früher ein gigantisch guter Redner gewesen sein. Ich finde, er ist heute auch nicht schlecht im Bundestag, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, Wahnsinn, so einen hatten wir noch nie.
Also Friedrich Merz war ein guter Redner und ist, wie ich finde, noch ein guter Redner. Damals als finanzpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, dann später als Fraktionsvorsitzender, hat er im Parlament wirklich Reden gehalten, wo alle zugehört haben. Messerscharf, zugespitzt, intelligent, frei, quasi ohne langes Manuskript gehalten. Der Unterschied zu heute ist, er ist auch heute noch ein guter Redner, dass wir aber mit Social Media ein Resonanzboard haben, das tödlich ist, wenn man sich bei einigen Äußerungen versteigt. Damals, als Friedrich Merz quasi in seiner ersten Karriere unterwegs war, hat ihm die Öffentlichkeit einiges verziehen und es ist bestimmt auch einiges nicht so fort viral gegangen. Heute ist es ja so, du sagst einen Halbsatz und eine kritische Öffentlichkeit auf Social Media wartet darauf, diesen Halbsatz hochzujatzen, bis der Arzt kommt. Und das ist jetzt der große kommunikative Unterschied. Es gibt viele Menschen, ich kenne auch einige hier im Berliner Regierungsbetrieb, Medienleute, die sitzen jetzt mittlerweile mit einer großen Popcorn-Tüte bevor einer Talkshow und der Merz auftritt und warten nur auf den Merz-Moment, an dem er sich irgendwie verliert oder ein Ding raushaut, das genau dann 5 Minuten später in den sozialen Medien durch die Decke geht. Und auf dieses Kommunikationsverhalten sollte Friedrich Merz, ich bin jetzt nicht sein Medienberater, aber auf dieses Kommunikationsverhalten sollte Friedrich Merz ein bisschen achten, weil die Öffentlichkeit verzeiht flapsige Formulierungen lange nicht mehr so wie vor 20 Jahren.
Was übrigens ja auch ein Punkt ist, wenn man über die Kommunikation von Politikern spricht, der natürlich dazu führt, dass Menschen so sprechen, wie sie sprechen. Ich glaube, du hast recht, Olaf Scholz ist nur ein spezieller Fall, weil er von seinem Naturell her eher introvertiert ist. Jemand, der, naja, schüchtern ist vielleicht das falsche Wort, aber introvertiert, also jemand, der nicht gemacht ist für die große Bühne, der jetzt kein großes Charisma hat. Das ist aber doch die eine Sache. Die zweite ist, warum spricht Olaf Scholz so, wie er spricht? Weil er eben Angst hat, dass sich ein Halbsatz von ihm verselbstständigt, so wie es bei Friedrich Merz passiert ist. Und deshalb versucht er, diesen Halbsatz, der sich verselbstständigen kann, gar nicht erst auszusprechen. Das heißt, er versucht ja, jeden Satz so zu machen, dass er nicht missverstanden werden kann. Und dann am besten macht man das mit Sätzen, die quasi nichts aussagen, richtig? Also das ist sozusagen, das System zwingt Politiker quasi dazu, so zu reden, wenn sie nicht in irgendwelchen Shitstorms versinken wollen.
Absolut richtiger Vergleich. Da, wo bei Merz der rhetorische Colt zu locker sitzt, ja, hat der Bundeskanzler 28 Sicherungsriemen drüber gelegt, ja, bei seinem rhetorischen Colt. Also ja, der Bundeskanzler passt furchtbar auf, dass ihm kein Satz entgleitet und quasi dann für immer stehen bleibt. Und je höher in seinen Ämtern gestiegen ist, desto krasser wurde dieses Phänomen. Ja, und jetzt als Bundeskanzler ist es natürlich so, dass er wirklich, man sieht es ja förmlich, wenn wir als Journalist mit ihm Interviews führen, wie alles einmal durch alle Gehirnwindungen gejagt wird. Wo liegt in meinem Satz, den ich in wenigen Sekunden äußere, die Gefahr? Und deswegen macht es ja auch so schwierig, manchmal ein Interview zu führen mit ihm als Medium. Ich finde allerdings, dass Olaf Scholz eine sehr viel bessere kommunikative Performance hat, wenn er jetzt nicht mit uns spricht, mit uns Journalisten, sondern mit dem Publikum, mit Menschen aus Fleisch und Blut, die jetzt keine Journalisten sind. Und ich habe mir jetzt natürlich auch angesehen den Auftritt in Hamburg von den Bürgern, die ja durch das Hamburger Abendblatt sozusagen gecastet waren. Ich finde, dass das direkte Gespräch mit dem Bürger Olaf Scholz sehr viel leichter fällt. Und er versucht auch gelegentlich mal einen Witz, mal besseren, mal einen schlechteren. Aber er hat einen anderen kommunikativen Auftritt, als wenn er jetzt mit dir, Lars, oder mit mir ein Interview führt. Und das ist eigentlich seine Stärke. Und an der müsste er noch ein bisschen arbeiten.
Aber das behauptet er ja auch. Er sieht es ja genauso, wie du es beschrieben hast und sagt dann aber, es liegt nicht daran, dass ich anders bin, sondern es liegt daran, dass die Bürgerinnen und Bürger ganz andere Fragen stellen als die Journalisten. Ja. Er sagt ja, ihr Journalisten, insbesondere die in Berlin, interessiert euch ja immer nur für das Politik. Also die Frage, sagt er, die Journalisten in Berlin immer nur interessiert ist, wer hat sich jetzt durchgesetzt? Wer hat gewonnen? Wer hat verloren in der Ampel? Und die Bürger, sagt er, würden sich gar nicht dafür interessieren, sie fragen, was ist jetzt mit meiner Rente? Wie viel kriege ich für meine Wärmepumpe dazu? Also er staunt darüber, wie unterschiedlich die Interessensgebiete der beiden Öffentlichkeiten, nämlich sozusagen die professionelle Öffentlichkeit und die eigentliche Öffentlichkeit sind. Ist das ein Vorwurf, den man sich gefallen lassen muss? Gefallen lassen muss man sich auf jeden Fall, aber...
Ja, ich finde, es stimmt so nicht. Ich habe die Veranstaltung in Hamburg mir angehört, da waren genau die Fragen, die du auch im Interview stellen würdest. Was machen sie eigentlich gegen ihre schlechten Umfragen? Was ist jetzt mit den Asylbewerbern, die hier illegal zu uns kommen? Was ist mit dem Heizungs? Also die Fragen, die sind schon sehr ähnlich. Nur die Hautwandung, die Hautstärke, auf die sie treffen, sind sehr unterschiedlich, ob die Journalisten sie stellen oder ob die Bürger sie stellen. Ja? Und ob die Kameras dabei sind, das macht natürlich auch nochmal einen großen Unterschied. Ne? Wenn wir hinter verschlossenen Türen mit Scholz sprechen, dann reagiert er dünnhäutig, als wenn 3 Millionen zugucken bei kritischen Fragen. Das ist ja ganz klar, aber das ist auch menschlich.
Was mir auch aufgefallen ist bei Olaf Scholz, ist, dass man, also das eine ist, dass man aus dem, was er sagt, nichts herauslesen kann. Das andere ist aber auch, dass er praktisch gar keine Körperregung hat. Ist dir das mal aufgefallen? Ich habe neulich mit dem Thorsten Havener, der ein Experte für nonverbale Kommunikation ist, darüber gesprochen. Und der sagte, es sei wirklich erstaunlich, dass man gar nichts aus der Körpersprache von Olaf Scholz lesen könnte. Ne? Also wir erinnern uns, wenn der irgendwo rumgeht, hat er immer den linken Arm so am Jackett. Und ansonsten regt da sich praktisch gar nichts. Ganz anders als zum Beispiel bei Friedrich Merz oder bei Robert Habeck, den du ja sofort ansiehst, wenn die irgendwie schlechte Stimmung haben, schlechte Laune haben.
Absolut richtig, aber da hat sich auch Scholz noch zusätzlich antrainiert, zeig keine Regung, lass dich auch optisch nicht interpretieren. Genau. Wenn jemand so permanent vor den Kameras unterwegs ist, bewegt Bild wie auch Fotos, der muss ständig Herr über seine eigenen Bilder sein. Und wenn wir uns jetzt mal an den CDU-Kandidaten im letzten Kanzlerwahlkampf erinnern, an Norbert Laschet, Armin Laschet
heißt Armin natürlich. Norbert Röttgen und Armin Laschet.
Armin Laschet hatte sich eben in einer entscheidenden Situation nicht unter Kontrolle, als er feigste und Späße machte, als vor ihm der Bundespräsident stand und eine wichtige Ansprache gehalten hat zu Toten, die es damals bei der Flut gab. Also sich selbst unter Kontrolle zu behalten, was Bilder angeht, das ist eine super wichtige Eigenschaft. Die Kanzlerin hat es zur Perfektion damals auch gelernt und hat dann die bekannte Kanzlerinnenraute erfunden, wo sie ihre Arme dann unter Kontrolle brachte. Und ich glaube, das ist keine schlechte Idee für Leute, die permanent vor Kameras sind. Denn wenn man rumalbert und Flaxen macht und seine Mimik nicht unter Kontrolle hat, entstehen manchmal Bilder, die dann wirklich sehr sehr zum Nachteil gereichen können. Wir erinnern uns an Peer Steinbrück, der wollte ja auch mal Kanzler werden, hat rumgealbert mit den SZ-Fotografen im SZ-Magazin und kam auf die Idee, den Stinkefinger dann noch zum Schluss dieser Fotosession zu zeigen, was keine gute Idee war, weil das SZ-Magazin diesen Stinkefinger auf Seite 1 gepackt hat und alle, die dieses SZ-Magazin angeguckt haben, haben erstmal den künftigen Kanzler gesehen, wie er ihnen den Mittelfinger zeigt. Auch da hat die Kontrolle versagt über die eigenen Bilder. So hat es jedenfalls Rolf Kleine, sein damaliger Sprecher, auch schon erläutert. Und auch Steinbrück hat es ja später als Fehler eingeräumt. Wichtig ist die Kontrolle über die Bilder. Und deswegen sehen wir so ein bisschen einen hölzern herumlaufenden Kanzler, weil er genau das eben.
Aber das ist ja interessant, das ist ja auch die eine der Thesen, die wir in dem Buch dann herausgearbeitet haben, ist, dass natürlich das Amt, insbesondere das Amt des Bundeskanzlers, die Menschen, jemanden wie Olaf Scholz, der eine Tendenz dazu hat, noch stärker zu dem macht, der er jetzt ist. Also du kannst halt im Amt des Bundeskanzlers, musst du aufpassen, was du sagst, weil nicht nur jeder Satz von dir sich verselbstständigen könnte und einen Shitstorm auslösen könnte, sondern so ein Satz kann ja auch eine richtige Regierungskrise auslösen, wenn du aus Versehen mal sagst, wir machen jetzt Krieg gegen die Russen. Das ist das eine, ne?
Ja, dann hat wärst die du Außenministerin ja genauso gesagt.
Genau, dann wärst du halt permanent beobachtet mit Kameras. Das heißt, alles, was du tust, wird irgendwie interpretiert. Das heißt, du musst praktisch ein bisschen wie so eine Maschine, wie so ein Automat werden, der immer gleich aussieht. Das verlangt das Amt. Das kann man dem Scholz am Ende gar nicht vorwerfen.
Nein, das bringt das Amt mit sich, diese totale Kontrolle. Das erwarten wir von unserem Regierungschef, unserer Regierungschefin, dass kein Unsinn formuliert wird aus einer Laune heraus. Und deswegen muss ich sagen, bin ich mit dem Kanzler in dieser Sache fein. Ich habe lieber einen kontrollierten Kanzler, der auf uns alle so ein bisschen hölzern wirkt, als einen, der ständig irgendwas raushaut, was vielleicht Krisen auslöst oder die Aktienmärkte rauf und runter jagt.
Das ist eigentlich ein schöner Übergang zu Markus Söder, weil wir müssen natürlich in dieser Woche sprechen über die beiden Wahlen in Hessen und Bayern und die Frage, was werden die eigentlich für Auswirkungen haben? Wie werden die in Berlin gesehen? Womit wollen wir anfangen? Mit Bayern, wo wir schon bei Markus Söder sind. Du kennst Markus Söder gut. Der ist das Gegenteil von Olaf Scholz. Der ist auch im Auftreten. Der macht das eigentlich nicht. Ne? Der lässt sich hat sich von seinem Amt eigentlich nicht zähmen lassen, oder doch?
Naja, er fühlt sich in seinem Amt wohl und er ist da angekommen, wo er immer hin will. Und er kommuniziert völlig anders als Olaf Scholz. Also er ist der totale Antityp zu Olaf Scholz. Ja, das muss man sagen. Er postet seine Bratwürste, die er mittags verspeist. Er ist körperlich, er hält leidenschaftliche Reden. Das Bierzelt ist quasi so seine Lieblingsbühne sozusagen, was man von Olaf Scholz ja jetzt nicht behaupten kann. Also er ist das totale Gegenteil. Und da muss man jetzt mal gucken, was bringt ihm das? Ja. Und wenn man jetzt mal auf die Performance vorheriger Ministerpräsidenten in Bayern guckt, muss man sagen, sind die 36%, bei denen ein Markus Söder jetzt steht, eigentlich enttäuschend. Ja, also er kommt nicht so rüber, wie es zu seinem lautstarken Auftritt eigentlich passen müsste. Und das muss man sehen. Das heißt, Olaf Scholz kommt natürlich auch nicht so rüber im Umkehrschluss, das ist richtig. Aber Markus Söder hat seine Art zu kommunizieren, wie ich finde, politisch in der politischen Performance jetzt nicht so wahnsinnig viel gebracht.
Er wird natürlich immer noch sagen, na guck mal, aber im Vergleich, im bundesweiten Vergleich sind ja 36%, wo die CDU gerade im Schnitt bei 27% liegt, relativ viel. Aber die Wahrheit ist, das mag in Bayern funktionieren, aber ist ihm eigentlich auch klar, dass das nicht in Deutschland funktionieren kann? Und das ist nicht, also das fand ich noch interessant, wie mein Kollege sagte, es kommt ja nicht von ungefähr, dass noch nie ein Bayer Bundeskanzler war. Weil die Deutschen halt diese dann doch etwas herablassende, arrogante Art der Bayern, ich hoffe, du hast da gearbeitet, du kannst es besser beurteilen, aber ja. Irgendwie am Ende dann nicht mögen und dann doch lieber so einen nüchternen, drögen Norddeutschen
nehmen. Ich glaube, so pauschal kann man das nicht sagen. Erinnere dich an die Kanzlerkandidatur von Edmund Stoiber. Der war ja kein herablassender, lauter Bayer, der war ja auch eher zurückhaltend und hat, dem haben nur ganz, ganz wenige Stimmen am Ende gefehlt. Mhm. Ein paar tausend Stimmen. Also es hat, da war wirklich, es war ein Wimpernschlagfinale und es hätte dazu kommen können, dass es einen CSU-Kanzler gibt. So pauschal kann man das nicht sagen. Aber in Bayern gehen die Uhren schon noch anders, das stimmt. Da liegt die CDU jetzt, oder die CSU liegt es 10% etwa über der CDU im Bundesschnitt. Aber trotzdem ist es für Markus Söder enttäuschend. Es gab Ministerpräsidenten, die haben weit über 40 an die 50 geholt. Und das ist eigentlich sein Ziel als Landesvater, als Populärer. Und deswegen ist er so ein bisschen enttäuscht, dass das ja nicht vorangeht. Aber er hat sich ja auch selbst so ein bisschen Beinfreiheit genommen durch sein Agieren. Er ist jetzt an die Freien Wähler gekettet. Ja? Mhm. Er macht einen Wahlkampf, einen krassen Anti-Grünen-Wahlkampf, wo er hofft, dass ihm das was bringt. Somit fallen die Grünen als möglicher Regierungspartner aus. Die SPD fällt ohnehin aus, wenn die wird einstellig landen in Bayern. Also man könnte nicht mal theoretisch mit ihr gemeinsam regieren. Die AfD ist auch von Markus Söder kategorisch ausgeschlossen, was ich richtig finde. So, aber da bleibt jetzt nicht mehr viel. Ja, mhm. Die FDP nach letzten Umfragen wird's auch wahrscheinlich knapp nicht schaffen oder wenn, vielleicht mit 5% reicht auch nicht zum Willen. Also es muss Hubert Aiwanger sein, ja, und jetzt ist er dem Mann mehr oder weniger ausgeliefert. Es müssen die Freien Wähler sein und das ist natürlich auch für den Wahlkampf und für die politische Performance, die jetzt die eine Woche vor der Wahl bringt, auch schwierig, weil das genau jeder weiß. Du brauchst den Hubert.
Und das heißt mit anderen Worten, das Signal, das von Bayern ausgehen wird, wird nicht sein, oh, guck mal, da gibt's einen strahlenden möglichen anderen Kanzlerkandidaten, sondern einfach nur, das ist eine bayerische Wahl gewesen. Und so richtig kann man daraus eigentlich gar nichts ableiten für die, oder? Für die Bundespolitik.
Es wird langweilig. Wir können auch gleich auf Hessen kommen. Mhm. Markus Söder bleibt Ministerpräsident in Bayern mit einem mäßigen Ergebnis, dass er sich schönreden wird. Da wird er viele Gründe finden, warum das jetzt so gewesen ist. Hubert Aiwanger wird sein Stellvertreter. Und in Hessen, da verwette ich meinen privaten Weinkeller, wird Boris Rhein, der amtierende CDU-Ministerpräsident, auch im Amt bleiben. Und Tariq Al-Wazir, sein grüner Vize, wird Vize bleiben.
Mhm. Und Nancy Faeser bleibt Bundesinnenministerin.
Naja, Nancy Faeser wird erstmal eine riesige Klatsche einfahren. Also die Umfragen, die sind nochmal so abgestürzt. Also die SPD in Hessen kann froh sein, wenn sie nicht hinter der AfD landet. Mhm. Und damit hat die Bundesinnenministerin natürlich nicht gerechnet. Sie hat nach einem, wie ich finde, starken Start hier in Berlin, es ist ein super schwieriges Ministerium, hat sie für sich entschieden, Mann, ich bin jetzt so eine tolle Bundesinnenministerin, ich habe so eine tolle Presse, ich bin jetzt wirklich auch in der Partei super angesehen, jetzt greife ich hier nach dem Ministerpräsidentinnenamt. Mhm. Und plötzlich hat sie gemerkt, ups, das funktioniert nicht. Der Wahlkampf wurde schwierig, diese Zweigleisigkeit, einmal im Bundesinnenministerium arbeiten, das ist ja ein Ministerium, das einen 24 Stunden am Tag fordert, plus Wahlkampf. Das war alles sehr zermürbend. Und dann kam natürlich die Gesamtperformance der Ampel dazu, die ja nicht die beste ist. 70% der Deutschen halten die Ampelpolitik für falsch. Ja? Mhm. Und das geht natürlich auch voll mit der Innenministerin nach Hause. Und jetzt steht sie da in Hessen, hat eine Zustimmung von 15-16% und muss sich nicht nur, also das Amt der Ministerpräsidentin hat sie realistisch abgehakt. Sie muss sich jetzt fragen, kann ich eigentlich überhaupt noch ordentlich Bundesinnenministerin sein, wenn ich jetzt so eine Klatsche kriege und ganz Deutschland spricht darüber, dass eine Innenministerin in Hessen verprügelt, wieder nach Berlin zurückfährt und dort weiterhin so wichtige Politik machen muss. Das Amt der Innenministerin war schon lange nicht mehr so wichtig wie jetzt. Und wir werden, sage ich dir, nach dem Wahlabend in Hessen eine riesige Debatte darüber bekommen, ob Nancy Faeser zu halten ist.
Das ist so bitter, weil du hast es gesagt, sie hat ihren Job ja als Bundesinnenministerin nicht schlecht gemacht. Es gibt ja diese Auswertung der Universität Trier. Welches Ministerium hat am meisten Projekte, die in der Koalition, im Koalitionsvertrag vereinbart wurden, umgesetzt? Da ist sie gleich auf, oder das Innenministerium gleich auf mit dem Sozialministerium von Hubertus Heil. Aber sie hat sich so ein bisschen tatsächlich ihren eigenen Ruf selbst kaputt gemacht, ne?
So ist es. Da kam diese Schönbohm-Affäre dazu, wo immer nicht so ganz klar ist, warum hat sie den Mann eigentlich rausgeworfen, ja, einen ordentlichen Amtschef. Da sind so viele Fragen offen geblieben. Und dann ist natürlich die Gesamtperformance der Ampel, die geht mit ihr auch nach Hause. Und jetzt natürlich die große Sorge der Deutschen vor der illegalen Migration, das ist auch ein Thema natürlich der Bundesinnenministerin. Und auch da hat sie nicht immer klar agiert und ist doch völlig klar, dass Leute, die Ampelregierung, gerade was die Migration angeht, jetzt kritisch sehen, die Bundesinnenministerin vielleicht besonders kritisch sehen.
Da hat mich überrascht, übrigens, Tag der Deutschen Einheit ist ja in Hamburg gefeiert worden. Und da habe ich gedacht, boah, in solchen schwierigen Zeiten ist es ja auch mal ein Moment, um ein Signal der Einigkeit im wahrsten Sinne des Wortes zu setzen. Mhm. Und dann guckte ich in die erste Reihe und sah den Bundespräsidenten und den Bundeskanzler und die Bundestagspräsidentin und den Bundesratspräsidenten. Alle SPD. dann links davon saß Friedrich Merz und da habe ich geguckt, wo sitzt denn Robert Habeck, wo sitzt denn Annalena Baerbock, mhm. wo ist denn Christian Lindner? Die waren alle nicht da. Ist das irgendwie, mhm. ist das irgendwie 33. Tag der Wiedervereinigung? Egal, macht man das? Also ich hatte so ein Störgefühl oder ist das nur so, mhm. so eine beleidigte Hamburger Sicht so?
Wahrscheinlich Letzteres, lieber Lars. Nein, Spaß ist, beiseite. Ja. Aber es ist für mich ein Zeichen dafür, dass dieser Tag der deutschen Einheit jetzt so stark ritualisiert ist, dass nicht mal die Spitzenleute haben noch Lust hinzugehen. Ja. So richtig, ja. Und ich würde jetzt dem Robert Habeck und dem Christian Lindner da keinen Strick draus drehen. Die werden wahrscheinlich andere wichtige Termine gehabt haben. Vielleicht hat auch einer Corona gehabt oder war noch im Wahlkampf unterwegs. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Ich habe das jetzt auch nicht im Einzelnen nachverfolgt, habe dagegen mit Interesse gesehen, dass der Altbundeskanzler Gerhard Schröder da war, mit seiner Frau. Der war da, ne? Der hat den Auftritt genutzt, haben auch alle über ihn geschrieben. Also warum waren die nicht da? Ich finde das nicht so, ich finde es nicht so wahnsinnig schlimm. Ich finde eher schlimm, und da haben wir vielleicht eine andere Meinung, weil das dieses Fest ja in Hamburg war. Ich finde diese ritualisierten Einheitsfeiern mittlerweile, die sind so weit weg von den Menschen in Ostdeutschland, über die wir ja ständig reden, gerade im Zusammenhang mit der AfD. Und so ein Bürgerfest in Hamburg ist natürlich das Schönste auf der Welt, wunderbar, mit Musik, mit dem Gottesdienst in Michel, mit dem Verkehrskasper. Es ist alles da, was das Herz begehrt, aber die Ostdeutschen finden da nicht wirklich statt. Und wir haben jetzt wirklich, wir erleben jetzt Zeiten, und wir sehen da den politischen Graben, der wieder weiter aufreißt zwischen West und Ost. Und ich glaube, da muss uns jetzt mal was Besseres einfallen, wie wir da vorankommen, dass die Gesellschaft sich nicht 33 Jahre nach der Einheit hier politisch aufspaltet. Das ist die große Herausforderung. Und da, wenn da Christian Lindner und Habeck mithelfen, dann wäre es mir sogar wurscht, ob sie Michel in der ersten Reihe sitzen oder nicht.
Das ist übrigens interessant. Wir gucken ja alle auf Ostdeutschland und nächstes Jahr auf die Wahlen in den ostdeutschen Bundesländern mit der großen Befürchtung, was passiert da mit der AfD? Und so ein bisschen haben wir im Norden zumindest die AfD dann so ein bisschen aus den Augen verloren. Und jetzt gibt es neueste Umfragen, sowohl in Schleswig-Holstein als auch in Hamburg, die ja immer für AfD-Politiker wie in der Diaspora waren. Also die haben hier keinen Fuß auf den Boden gekriegt, ja. Unterer einstelliger Prozentbereich. Und siehe da, auch in Hamburg und Schleswig-Holstein, wenn man den Umfragen glauben darf, auf einmal über 10%. Das heißt, diese Unruhe, die wir aus den ostdeutschen Bundesländern kennen, die wabert jetzt selbst in die Bundesländer über, die bisher dagegen immun zu sein schienen. Was sagt uns das?
Na, es sagt uns zum ersten Mal, dass der Norden immer noch erstaunlich AfD-resistent ist. Wir haben ja in anderen Ländern Werte weit über 20%. Wir sind zu 30%. Das heißt, der Norden ist immer noch liberal, weltoffen, nicht fremdenfeindlich, und das kannst du in den Ergebnissen ablesen. Aber natürlich hast du recht, auch dort zieht es jetzt an. Und das hat halt ganz viel zu tun mit der großen Unzufriedenheit der Ampel. Und dem Thema Migration, da kommt noch das Heizungsgesetz dazu. Also wir wissen ja, dass es Protestwähler gibt. Und wo sollen die Protest wählen? Links ist gar nicht mehr so, die Linke ist ja in vielen Bereichen etabliert. Da gibt es sogar einen linken Ministerpräsidenten, der macht gar nicht so unvernünftige Politik. Also wenn du jetzt Protest wählen willst und alle richtig aufregen willst, dann machst du ein Kreuz bei der AfD. Egal wie falsch das ist, aber das passiert. Und die große Unzufriedenheit, die sich jetzt aufbaut mit der Politik der Bundesregierung, ist doch ganz klar, dass die irgendwo hin fließt. Sie fließt aber nicht zur CDU.
Nee, ich glaube, die Begründung dafür hat der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes bei der Feier in der Elbphilharmonie gegeben. Er hat das eine sehr kluge, sehr auf den ersten Blick ruhige Rede gehalten. Aber der Kern dieser Rede war, dieser Staat funktioniert nicht mehr. Was die Menschen aufregt, ist, dass die Demokratie, in der wir leben, offensichtlich für den Alltag, den wir zu bewältigen haben, mit all den Punkten, die du eben gesagt hast, nicht mehr geeignet ist oder zu schlecht geeignet ist. Wie sagte neulich ein Mensch aus dem Umfeld von Olaf Scholz, der Staat hat sich verheddert. Also, und Scholz selber sagte ja in dem Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern hier, wir haben viel zu viele Gesetze und Verordnungen, aber wissen Sie, was das Schlimme ist? Um diese Gesetze und Verordnungen um die zu reduzieren, müssen wir neue Gesetze und Verordnungen erlassen. Mhm. Und ich glaube, das ist diese, und ich finde, dieses auch so eine Wut, ich weiß nicht, also Wut ist das falsche Wort, aber auch ich fange an, mich darüber aufzureden, dass keine Bahn pünktlich kommt, dass man keine Handwerker mehr bekommt, dass man, wenn man was beantragen will, das nur über bestimmte Wege machen kann, dass man vom Finanzamt immer noch jede Woche 3 Briefe bekriegt und so weiter und so weiter. Und ich sehe diesen Ärger dieser Menschen, die sagen, dieses System funktioniert schlicht nicht. Und ist das nicht das, wo sozusagen, wo dann die Wut rauskommt, wo man sagt, okay, SPD waren daran schuld, CDU war daran schuld und wir gucken jetzt mal, welche Parteien nicht daran schuld gewesen sein könnten.
Naja, das, also, dass die Bahnen verspätet fahren, die Bürokratie überbordet, daran ist ja die Demokratie nicht schuld. Das muss man, glaube ich, mal festhalten. Sondern es ist einfach, es ist am Ende schlechtes Regierungshandeln.
Na, das System, aber das System ist, also es wird dem System angelastet, ne? Also, sagen wir es mal so, in einem autoritären Staat, ne, werden bestimmte Projekte ja viel, viel schneller umgesetzt, weil einfach einer sagt, das kann man, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das toll finde, aber da sagt einer, das bauen wir jetzt und fertig aus, der Wald wird platt gemacht, die Häuser kommen da weg und so weiter. Das autoritäre System ist natürlich in der Wahrnehmung dem demokratischen System, wo alle mitgenommen werden, wo jeder Einfluss hat, überlegen. Das heißt, das ist natürlich die Schwäche dieses demokratischen Systems, ist natürlich seine Geschwindigkeit. Und wenn es jetzt Themen gibt, die schnell gelöst werden müssen, dann stößt es an seine Grenzen.
Ja, aber trotzdem wollen wir doch das andere nicht haben.
Und so nein, natürlich schauen, nicht. Wir beide nicht.
Also, aber es bleibt doch am Ende tatsächlich überbordende Bürokratie gibt es. Ja. Und was muss man da machen? Da muss man gegen vorgehen. Ja, also ja. Es ist Aufgabe von Regierungshandeln. Ich meine, über den Abbau der Bürokratie wird, also wenn ich über die letzten Wahlkämpfe und diese Sonntagsreden mal höre, da reden wir seit 40 Jahren drüber.
So ja? ist es.
Und sie wird wächst und wächst und wächst. Und nicht nur unter der Ampel, wir haben auch noch 16 Jahre eine CDU-Regierung gehabt. Da ist genau. Die Bürokratie auch gewachsen. Deswegen muss ich manchmal schmunzeln, wenn ich Friedrich Merz oder andere aus der Union höre, wie sie quasi eine dramatische Lage Deutschlands malen. Wenn ich sage, das ist aber nicht alles erst in den letzten 2 Jahren entstanden. Das ist weit, weit, weit vor Scholz entstanden. Und deswegen,
aber das ist das nicht, das nervt die. Und jetzt, weißt du, jetzt, so. Wo du sagst, solange das alles so lief, so halbwegs, aber jetzt, wo die Leute merken, ey, viele Sachen funktionieren nicht mehr. Wir kommen um die Grenzen mit der Aufnahme von Geflüchteten. Wir kommen um die Grenzen mit dem, was wir bezahlen müssen. Wir kommen um die Grenzen, weil wir keine Leute mehr finden. Dann sagen Leute, seit 40 Jahren erzählt ihr uns das und es passiert nichts. Und daher kommt, aus meiner Sicht, kommt viel so dieses, hier klappt dieses Gefühl, es klappt ja nichts mehr in diesem Laden. Genau.
Die Deutschen haben die Nase voll bei vielen Themen. Sie haben einfach die Nase voll, alles wird irgendwie schlechter und es wird auch alles teurer und es wird eine Regelungswut über ihn ausgegossen. Niemand macht sich Gedanken, wie sie es realisieren wollen, sollen. Da ist dieses Heizungsgesetz, ist da wirklich ein gutes Beispiel. Das muss man sich wirklich mal vorstellen, dass also das Bundeswirtschaftsministerium da ein Gesetz auf den Weg gebracht hat, das den Leuten teilweise Investitionen von 100.000 Euro, wo man also eben überstülpen sollte. Und als dann ein riesiger Shitstorm durchs Land rast und alle fragen, wie sollen wir das eigentlich uns leisten können, stellte man sich dann die Frage, naja, Förderung wäre doch auch nicht schlecht, ja, und hat dann mal drüber nachgedacht, wie können eigentlich die Leute es bezahlen? Und wer so handelt und so wirklich so bürgerfern Politik machen will, der riskiert tatsächlich diese ganz große Ablehnung und riskiert am Ende tatsächlich auch, dass in der Wahlkabine Leute den Wahlzettel zum Abrechnungszettel machen, was natürlich grundfalsch ist, aber es ist ein bisschen menschlich und deswegen muss Politik sowas immer im Blick haben.
Ja, aber die Frage ist natürlich, kann die Politik überhaupt gegen das System, was sie sich selber geschaffen hat? Also kannst du in diesem System überhaupt noch was bewirken? Oder ist es tatsächlich so, dass jedes Gesetz, was du, es ist ja so, jedes Gesetz, jede Verordnung, die du abschaffen willst, dafür brauchst du ein neues Gesetz, eine neue Verordnung. Und wir, ich finde diesen Satz mit, wir haben uns da verheddert. Das trifft
Lars,
das, aber
das trifft es doch. Lars, sei jetzt nicht so demokratiepessimistisch. Das sollten wir schaffen. Was haben wir in Deutschland schon alles geschafft? Wir haben vor 33 Jahren die deutsche Einheit hingekriegt. Die ganze Welt hat gesagt, da werden die Deutschen werden 100 Jahre dran verdauen an diesem, an dieser DDR. Und es ist alles umgesetzt. Und wenn du jetzt in den Osten fährst, ist es wirklich, ist alles eine Pracht. Also, wenn wir das nicht mehr hinkriegen, einen Deutschlandpakt zum Bürokratieabbau, ja, dann ist er wirklich Land unter. Und
ja, es geht daran,
der Bundeskanzler Gerhard Schröder damals hat auch mit den Hartz-Reformen, das war ein furchtbar hartes Paket, das ihn am Ende die Macht gekostet hat, aber er hat grundlegende Reformen durchgesetzt, die am Ende ihre Wirkung hatten. Da gibt es heute keine 2 Meinungen darüber. Und diese Kraft sollte man wieder haben, jetzt auch für den Bürokratieabbau. Und ich glaube, man kann ihn auch haben. Da bin ich jetzt nicht
so. Es gibt ja auch ein gutes Beispiel, also dass es geht, zeigt ja das Deutschland-Ticket, dass ich hätte nie gedacht, dass eines Tages ich mir keine Gedanken mehr darüber machen muss, wenn ich einen Bus oder eine Bahn steige, was das Ticket eigentlich kostet, weil ich immer eins dabei habe und das noch digital. Und es kann auch sein, darüber hat Olaf Scholz hier in Hamburg auch gesprochen, es kann ja sein, dass in viele dieser Entscheidungen, die die Ampelregierung jetzt auf den Weg gebracht hat, die so ein bisschen außerhalb der Wahrnehmung gerade laufen, weil es über Geflüchtete und über den Krieg und über Inflation gesprochen wird, dass die dazu führen, dass Deutschland in 10 Jahren ganz grandios dasteht. Aber die Frage ist, ob dann diese Ampelregierung noch im Amt ist. Und da würde ich gerne noch mit dir über eine Person sprechen, die ich zum ersten Mal jetzt so bewusst in Hamburg erlebt habe und so ein bisschen staunte. Demnächst auch in diesem Podcast Tobias Blasius, der über diese Person eine Biografie geschrieben hat, nämlich über Hendrik Wüst. Also ich habe den immer so ein bisschen als farblos, als eigentlich niemanden, der jetzt irgendwie auf der bundespolitischen Bühne was bewirken könnte, wahrgenommen, muss das jetzt aber revidieren, hat hier in Hamburg eine Rede gehalten auf einem Treffen von Außenhändlern, war da mit seiner Frau, hatte, wie gesagt, einen sehr guten Auftritt und gefühlt bringt er all das mit, was Friedrich Merz und Olaf Scholz nicht haben. Also weißt du, er ist nicht nur jünger, er hat so einen Auftritt, der so zwischen modern, aber irgendwie nicht vergessen, woher man kommt, irgendwie sehr konzentriert. Er spricht gut, ohne jetzt zu viel zu sagen. Er läuft, glaube ich, nicht Gefahr, einen Shitstorm auszulösen, hört sich aber auch nicht langweilig an. Also da muss ich sagen, da war ich überrascht, sagen wir es mal so.
Ja, jetzt wird der Peter Tschentscher ja gleich eifersüchtig, wenn er dich da hört.
Wie der Peter Tschentscher ist mit, ich glaube, die kann man nicht miteinander vergleichen, die beiden, sagen wir es mal,
es ist. Nein, aber ich weiß, was du meinst und genau deshalb, so wie du es beschreibst, ist der Hendrik Wüst auch, wenn du mich fragst, einer der, wenn nicht der aussichtsreichste Kandidat für die Kanzlerkandidatur bei der nächsten Bundestagswahl. Und das würde er natürlich vehement bestreiten, wenn man ihn das jetzt fragen würde im Interview. Also das schönste Amt der Welt ist natürlich Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen zu sein. Aber wenn du jetzt beobachtest, wie er politisch agiert auf diesen Gipfeln, wie er sich zu Wort meldet, wie er jetzt in Litauen mit dem Panzer durch die Gegend fährt und sich in die große Weltpolitik einmischt, da baut jemand an Fotos und einem großen Framing eines Politikers, der nicht nur erfolgreich das wirtschaftlich wichtigste und bevölkerungsreichste Bundesland in Deutschland führt, sondern der auch die Welt im Blick hat und dazu noch top aussieht in seinen super slim Anzügen, eine zauberhafte Tochter hat und also auch Social Media in einer Art und Weise bespielt, wie das im Jahr 2023 wirklich State of the Art ist. Und deswegen, da bin ich bei dir. Der Mann hat Machtpotenzial und er wird es ausnutzen. Da bin ich bereit, Wetten einzugehen. Den werden wir im engsten Kreis bei der Kanzlerkandidatur erleben und das merkt der Friedrich Merz natürlich auch jetzt schon. Friedrich Merz möchte natürlich auch Kanzler werden. Ja, der ist ja nicht dreimal, hat er ja nicht dreimal versucht, CDU-Chef zu werden, nur weil CDU so eine tolle Truppe ist, sondern weil er natürlich Angela Merkel beerben will. Und das wird jetzt natürlich ein spannender Zweikampf von zwei Politikern aus Nordrhein-Westfalen. Und auch mit Markus Söder sind wir noch nicht fertig. Jetzt gucken wir mal, wie das in Bayern ausgeht. Auch der ist immer noch auf dem Zettel zu halten, was jetzt der Griff nach dem Kanzleramt angeht.
Aber muss man nicht sagen, nachdem, was wir am Anfang gesagt haben, dass Friedrich Merz eigentlich schon ausgeschieden ist? Also rein formal natürlich nicht, aber er bringt eine Eigenschaft nicht mit. Er hat diese für den Bundeskanzler ja nötige Impulskontrolle nicht. Weil jemand, der rhetorisch so versiert sein soll, wie ihr das immer alle sagt, und der so eine lange politische Erfahrung hat, wobei man sagen muss, diese Erfahrung wurde unterbrochen 16 Jahre lang oder 17 Jahre lang in der Zeit, in der Angela Merkel da war, dem dürfen doch solche Sachen wie das mit den abgelehnten Asylbewerbern, die den Leuten die Zahnarzttermine wegnehmen, das darf ihm doch nicht passieren. Wenn er das bewusst einsetzt, okay, dann hat er es aber bewusst entschieden. Aber anscheinend ist es ja so, dass es eben so rausrutscht und immer mal wieder rausrutscht.
Ja, das stimmt, aber nicht jeder Bundeskanzler hat diese Messlatte so hart angelegt. Also ich erinnere mich an Gerhard Schröder, ja. Ich saß bei ihm zum Interview, da war er auch schon Bundeskanzler. Und da gab es einen spektakulären Kindermord in Deutschland und dann haut er einfach so raus, ja, Kinderschänder wegsperren für immer so. Ja. Ich meine, das war auch abseits jeglicher juristischer Norm und also Gesetzeslage und da hat er sogar als Bundeskanzler einfach mal so einen rausgehauen, was eine riesen Bildschlagzeile und eine wochenlange Debatte anschließend ausgelöst hat. Also worauf will ich hinaus? Bei Friedrich Merz ist es so, jetzt ich glaube, er hat das Problem erkannt. Und wenn seine Berater auch nur einen Euro, den Euro wert sind, der für sie ausgegeben wird, dann werden sie ihm das genau sagen und ihn einheben.
Aber es ist ja nicht das erste Mal. Denk an den Sozialtourismus. Denk an die Paschas. Ich meine, man hat das Gefühl, so alle zwei Monate kommt so ein Ding von ihm. Ja. Und ich habe das Gefühl, er lernt gar nichts daraus.
Also ich glaube, es ist zu früh. Es ist jetzt zu früh, heute zu sagen, Friedrich Merz spielt keine Rolle mehr. Aber ich gebe dir recht, er hat sich durch ungeschicktes Verhalten schon sehr ins Abseits manövriert, war zu oft in einer defensiven Situation als Herausforderer. Das ist nicht gut. Und wenn ihm das jetzt weiter öfter passiert, würde ich das genauso sehen wie du. Aber ich bin noch nicht so weit zu sagen, das ist gelaufen. Er hat dreimal Anlauf genommen auf den CDU-Vorsitz und hat es dann am Ende geschafft. Also er ist zäh, hat einen langen Atem und hat natürlich doch, auch wenn er 20 Jahre raus war, eine große, große politische Erfahrung.
Sag mal, was glaubst du denn, wo es zuerst anfängt zu rumoren? In der CDU oder der SPD? Ich staune ja immer über die SPD, die jetzt zwei Jahre wirklich ruhig und geschlossen, oder vielleicht sehe ich das aus Hamburg nur falsch, aber relativ ruhig und geschlossen hinter dem Kanzler steht, die sie eigentlich nicht haben wollten. Ne? Also das ist eine Partei, die man nicht wiedererkennt, oder im Moment die geschlossenste Partei in Deutschland.
Ja, also wenn man so sieht, die Parteivorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil, das funktioniert, was am Anfang auch nicht jeder gedacht hätte. Es gibt da wenige Schlagzeilen über die SPD-Vorsitzenden. Es gibt diesen typischen SPD-Streit, den es ja lange gab, den gibt es zurzeit nicht. Und zum Bundeskanzler gibt es im Augenblick keine Alternative aus der SPD. So, das ist die Lage. Trotzdem sind die Werte schlecht. Ja, und das ist natürlich, das muss den Bundeskanzler sorgen. Er hat ja im Interview mit uns beiden, du erinnerst dich, gesagt, er möchte eine zweite Amtszeit.
Ja, klar.
Und nach der sieht es ja ehrlich gesagt im Augenblick nicht so richtig aus. Ja, also darum muss sich jetzt Olaf Scholz sorgen, verliert er die Macht und das wird am Ende mit der SPD. Die SPD ist tatsächlich die Partei, die im Augenblick am stärksten unter die Räder gerät. Ja,
das also, ist interessant.
Wenn es ganz dumm läuft, ist sie sowohl in Bayern als auch in Hessen hinter der AfD und das wäre eine Katastrophe.
Und wenn man ihn dann darauf anspricht, das haben ja die Leute in Hamburg gemacht bei der Bürgersprechstunde, hat er erstens natürlich gesagt, ja, jetzt ist nicht die Zeit, sich um die eigenen Umfragewerte zu kümmern, jetzt ist es um die Zeit, sich um Deutschland und um wichtige Entscheidungen zu kümmern. So, das ist ja schon mal, kann man gut sagen. Und wenn man dann aber im Hintergrund mit ihm spricht oder auch mit Leuten, die ihn gut kennen, sagen alle, naja, jetzt fangt ihr schon wieder an. Wie damals, 2021, als ihr auch gesagt habt, 14-15%, wie wollen Sie denn Kanzler werden? Und wir sagen euch, wenn es dann soweit ist, 2025, dann gucken die Leute wieder und sagen, ach, der hat's ja schon mal gemacht, der Kanzlerbonus. Und am Ende ist dann Scholz doch wieder mit der SPD vorne. Man zuckt ja, also ich finde, normalerweise hätte ich jetzt früher immer gesagt, ja, genau. Aber da das ja 2021 genauso gekommen ist, wie er und Wolfgang Schmidt es gesagt haben, bin ich da jetzt zumindest vorsichtiger in der Bewertung solcher.
Stimmt. Aber es bleibt ja trotzdem, Lars, ein kleines Wunder. Auch wenn du es immer vorausgesagt hast, es bleibt ein kleines Wunder, dass Olaf Scholz Kanzler wurde. Und es lag daran, dass sein Herausforderer eben maximal gepatzt hat. Die CDU-Kampagne im letzten Bundestagswahlkampf war die schlechteste CDU-Kampagne, die ich je aktiv als Journalist erlebt habe. Dazu kam noch ein Kanzlerkandidat, der, wenn du ihn gefragt hast, was sein Plan, seine Idee für Deutschland ist, sehr, sehr lange nachdenken musste.
Und er sagte erstens, zweitens und das dritte fiel ihm schon nicht mehr ein. Genau.
Na, er sagte dann meistens, ja, dass diese Frage stellt sich dann, das muss man immer tagesaktuell entscheiden, was man dann macht, so mit Deutschland. Also das war nicht wirklich befriedigend und dazu kamen dann auch die schlechtesten Wahlplakate, die je gedruckt wurden. Also da war der Wurm so drin, dass am Ende dieser kleine Vorsprung für Olaf Scholz gereicht hat. Wenn bei der CDU alles optimal gelaufen wäre, hätte Olaf Scholz nie die Chance gehabt, Kanzler zu werden. Das ist jetzt mal so rückwärts betrachtet.
Aber das hat er nach vorne geguckt, muss man sagen. Ja. Wir haben über Friedrich Merz gesprochen. Wenn Friedrich Merz Kanzlerkandidat wird, kann man nicht ausschließen, dass ihm genauso viel Patzer passiert. Ja. Siehe zuletzt, wie Armin Laschet. Also
Genau deswegen ist doch Friedrich Merz der Wunschkanzlerkandidat der SPD.
So ist es.
Also wenn du in Berlin mit zwei Sozialdemokraten zusammenstellst, die drücken sich gegenseitig so die Daumen, dass Friedrich Merz Kanzlerkandidat wird, weil das natürlich der Kandidat ist, mit dem sie umgehen könnten, mit dem sie die Schwächen um die Ohren hauen könnten, von dem zu erwarten ist, dass er sich im Kopf und Kragen redet. Deswegen wäre so ein Henrik Wüst, der sich eben nicht im Kopf und Kragen redet, der einen sehr smarten, kontrollierten Auftritt hat, wäre natürlich ein Angstgegner. Ja, und in seiner Eloquenz und in seiner Körpergröße und der ganzen, wir sind in einer telegenen Gesellschaft, der ganze Auftritt ist natürlich für so eine Wahlkampagne top. Ja, und da muss der Kanzler darauf antworten. Ja, und jetzt diese 70% Ablehnung seiner Ampelpolitik, die muss er in den nächsten 2 Jahren auch mal irgendwie wegkriegen. Denn sonst wird es nichts mehr mit der Wiederwahl. Und ja, ich halte das für möglich. 2 Jahre sind eine lange Zeit, aber es ist schon ganz schön dicker Brocken, den er da beiseite räumen muss, um seinen Anspruch da einzuhalten.
Er sagt ja auch, die alle Streits, die wir hatten, sind ausgefochten. Auch das ist sehr optimistisch gesagt wahrscheinlich. Ja, ne? Also da kommt was Neues noch.
Das ist so eine Art Selbstbeschwörung. Ja, das habe ich schon jetzt bestimmt 5 Mal in letzter Zeit gehört. Und dann kam der nächste Streit 2 Tage später um die Ecke. Das muss man sagen. Ich meine, wäre auch schlimm, wenn er sagt, oh, jetzt habe ich aber Sorge, dass wir nächste Woche wieder darum streiten. Er muss, und das ist ja auch ein bisschen typisch für Scholz, er muss alles so aussehen lassen als völlig normal. Alles ist gut. Ja, wir machen genau das Richtige. Und wenn es mal Streit gibt, dann haben wir uns ausgetauscht und danach vertragen wir uns wieder. Und was soll er auch anderes sagen? Das ist alles andere würde die Lage ja noch irgendwie anheizen und schärfer machen. Und da gibt es ja genug, die immer wieder Feuer ins Gießen. Natürlich wird es wieder Streit geben. Wir haben ja ganz viele Fragen noch nicht geklärt. Wir wissen, die Industrie, die ja langfristig planen muss, weiß heute noch nicht, mit welchem Strompreis sie kalkulieren muss, ihre Anlagen. Also es sind so wirklich große, große, wichtige Fragen noch völlig ungeklärt. Und da hängt es stark davon ab, wie gut die Antworten sind, die der Kanzler auf diese Fragen gibt, um jetzt zu beurteilen, 2 Jahre vor der Wahl, wird es wieder was.
Letzte Frage, wer ist dein nächster Interviewpartner? Mit wem triffst du dich und über was wirst du mit ihm oder ihr sprechen?
Mein nächster Interviewpartner, der ist noch gar nicht fest geplant. Ich habe da Ideen, aber die werde ich jetzt mit dir noch öffentlich nicht austauschen.
Wie, es gibt kein, diese Woche gab es kein Interview mit irgendwelchen großen Politikern in der Funke Zentralredaktion? Doch.
Doch, doch, doch. Lass dich überraschen, lieber Lars.
Okay, okay. Vielen Dank und nächste Woche eine neue Folge des Scholz-Updates. Jörg, vielen Dank. Schöne Grüße nach Berlin.
Beste Grüße nach Hamburg.
Ein Podcast von Funke.